Ja, wer es aus der Ankündigung noch nicht mitgekriegt hat, da sage ich es nochmal, ich heiße Jonas Köper, arbeite an dieser Zeitschrift Gegenstandpunkt mit und will heute etwas zu Syrien, zu Iran, zu dem, was da in dem Nahen Osten derzeit das Geschehen bestimmt, vorstellen und zur Diskussion stellen. Dass der Titel so heißt, es ist ein betreuter Bürgerkrieg gegen Syrien. Das ist eine systematisch aufgezogene Kriegsdrohung gegen den Iran und das fasst sich zusammen darin, dass damit die USA ihre Sorte Führungsmacht im Nahen Osten neu durchsetzen. Dieser Titel ist natürlich sowas wie das Programm einer Gegendarstellung gegenüber der öffentlichen Meinung. Zu behaupten, das sind zwei Etappen amerikanischer Weltmachtpolitik, stellt sich dagegen, dass die öffentliche Meinung sagt, da geht es doch um was ganz anderes. Da kämpft ein syrisches Volk gegen seine diktatorische Führung. Und im Iran geht es auch um Diktatur des Staates gegen sein Volk. Da will ich mal einleiten mit zwei Bemerkungen dazu einsteigen. Das ist sogar so, dass es in Syrien anfangs mal Proteste von Leuten gegeben hat, von Studenten, Studierenden, sagt man heute, glaube ich, Händlern und so weiter. Es hat Proteste von Leuten gegen die Regierung gegeben, die sind eingetreten für irgendwelche Interessen von ihnen. Haben was vorgetragen, wo sie meinen, da kommen sie in diesem Staat zu kurz, werden sie schlecht behandelt, werden sie politisch geschuriegelt. Und auch das hat es gegeben, dass die Regierung solche Proteste abgeräumt hat. Ich äußere mich gar nicht über die Qualität dieser Proteste. Ich will auf was anderes aufmerksam machen. Solche Interessen von Leuten im syrischen Volk, solche materiellen Interessen, wie auch immer die fassen, die spielen überhaupt keine Rolle mehr in der Sorte militärischen Kampf um die Staatsmacht, den jetzt ganz andere Interessierte in diesem Land austragen, als eben Leute, die vielleicht am Anfang wirklich mal protestiert haben, ein bisschen aufständisch sich aufgestellt haben. Übrigens, gerade die Aufständischen, die da jetzt den militärischen Kampf um die Staatsmacht führen, die legen ihren Kampf geradezu darauf an, dass wirklich alle in Syrien sich ihrer Alternative nicht entziehen kann. Gehört die Staatsmacht Assad, seiner Regierung, seiner Sorte Staat oder gehört sie uns? Es soll kein anderes Anliegen mehr zählen, als diese Konfrontation im Kampf um, wer bekommt die Staatsmacht. Deswegen wird der Kampf in alle Gegenden hineingetragen, wo es die Aufständischen schaffen, um die Menschen vor diese Alternative zu stellen. Das ist die eine Bemerkung. Die andere Bemerkung. Die Politiker, die Medienleute, halt die Leute hierzulande, die diese Sorte öffentliche Darstellung, diese öffentliche Einordnung verbreiten. Da geht es doch ums Volk. Da müsse man sich fürs Volk einsetzen und gegen die dortige Regierung sprechen. Die sagen schon in der Art und Weise, wie sie die Frage überhaupt aufwerfen, Parteinahme fürs Volk gegen die dort derzeit noch an der Macht befindliche Regierung, dass ihre Optik überhaupt nicht eine ist, der es um Interessen von Leuten in diesem Volk geht. Die ergreifen nicht Partei für irgendein soziales Anliegen der Syrer, sondern mit dieser Optik, wir legen unserem Publikum die Sache als Konflikt zwischen dem Volk und der derzeit herrschenden Regierung zurecht und verlangen Parteinahme fürs Volk. Ja, da machen sie nur Propaganda dafür, dass eine andere Regierungsmacht in Syrien die Menschen als Volk beherrschen soll, die Menschen zu ihrem Volk macht und sie als Volk dieses Staates benutzt. Das ist die Optik, die Leute drauf haben, wenn sie überhaupt alles, was dort in diesem Lande von den Leuten vorkommt, unter dem Begriff Volk, hat es seine richtige Regierung subsumieren, unterordnen. Ich habe diese einleitenden Bemerkungen mal gemacht, weil daraus erklärt sich auch ein kleines bisschen die Art und Weise, wie ich meinen Stoff geordnet habe. Das sage ich mal vorweg, vielleicht hilft es so ein bisschen immer noch zu verfolgen zu können, wo ich gerade bin. Und wo vielleicht jemand von euch intervenieren will für eine Diskussion. Die Gliederung ist einfach einerseits ganz einfach, es sind halt zwei Komplexe, Syrien und Iran. Aber die einzelnen Kapitel habe ich mir eben immer in so einem Dreischritt eingeteilt. Ich sage erstmal was zu der Sorte öffentlichen Feindbild, das sowohl gegen den Staat Syrien, so wie er jetzt verfasst ist, aufgemacht wird, als auch gegen den Staat Iran, wie er jetzt verfasst ist. Also erstens das Feindbild, zweitens, was ist die wirkliche Feindschaft, die da den Gegensatz macht und die da ausgetragen wird. Und das dritte, was ich erläutern will in beiden Beispielen, ist die spezielle Methodik, mit der die Vereinigten Staaten von Amerika derzeit ihre Sorte Weltmachtpolitik im Nahen Osten voranbringen. Also fangen wir mal an mit Syrien. Das habe ich schon gesagt. Alles, was da jetzt läuft, in Syrien selber, ist der pure Kampf der Regierung mit bewaffneten Oppositionellen um nichts anderes als um das staatliche Gewaltmonopol übers Land. Der Kampf dreht sich darum, wer bekommt die Herrschaft über die Leute als Volk. Und da halte ich es einfach für unangebracht, sich überhaupt geistig darein verwickeln zu lassen, da Partei nehmen zu sollen. Ganz unredlich ist die Sorte, wie einem hierzulande nahegelegt wird, dass man Partei nehmen soll. Nämlich diese Art und Weise, man müsste doch schon wegen der Opfer Partei ergreifen. Für wen eigentlich? Opfer produzieren doch beide Seiten dieses Kampfs um die Staatsmacht. Und wenn die sich an irgendetwas nicht unterscheiden lassen, sodass man wenigstens eine sachliche Grundlage für irgendeine Parteinahme hätte, dann in dieser Frage, dass sie Opfer produzieren. Wie soll denn ein Kampf um die Macht im Staate auch anders gehen, als eine militärische Auseinandersetzung, die Opfer produziert? Zynisch wird diese Propaganda, wegen der Opfer soll man für die eine Seite Partei ergreifen. Dann, wenn die Opfer von Menschen sowieso nur dafür zitiert werden, dass man sagt, aber die größeren Opfer produziert doch immer noch die Regierung, da weist man auf das militärische Kräfteverhältnis hin. Und was soll man dann machen? Wegen der Opfer für die Wende im Kräfteverhältnis sich stark machen. Das ist immer noch, obwohl es mittlerweile auch ziemlich aufgeweicht wird, durch einen gewissen zynischen Realismus, das ist immer noch die Sorte Parteilichkeit, die in der westlichen Öffentlichkeit überhaupt das Urteil über Syrien beherrscht. Das Bild, das jedem einleuchten soll, das verbreitet wird, ist dieses Bild: ein Staat, der Assad-Staat oder vielleicht gleich Assad, schießt auf sein eigenes Volk. Und das ist nichts anderes erstmal als ein moralisches Feindbild. Ein moralisches Feindbild, das verkehrt ist, ja sogar in gewisser Weise dumm ist. So als ginge es einem Regierungschef darum, das Volk zu vernichten, über das er Regierungschef sein will. Der will doch die Macht übers Volk und nicht das ausradieren. So gesehen ist dieses Feindbild: der Staat schießt auf sein Volk, vernichtet sein eigenes Volk, eine reine moralische Dummheit. Aber es ist nicht nur das. Dieses propagandistische Bild über den blutrünstigen Assad, der sein eigenes Volk vernichtet, ist in gewisser Weise sehr gekonnt, zusammengeschlossen mit genau dem modernen diplomatischen Rechtstitel in der UNO, mit der sich westliche Führungsmächte in der UNO auch noch das Recht, das Völkerrecht, haben unterschreiben lassen, dass man in einem solchen Fall, wo ein Staat seine Fürsorgepflicht für sein Volk verletzt, in einem solchen Staat, sei er nun souverän, einfach intervenieren kann. Also das ist die gekonnte Konstruktion, dass das moralische Feindbild gegen den Assad-Staat zusammengeschlossen ist mit dem völkerrechtlichen Berechtigungstitel für Intervention in einen souveränen Staat. Ich lasse jetzt mal einen Exkurs darüber weg. Erstmal, vielleicht kommen wir später darauf zu sprechen, wo das eigentlich herrührt, dass es diesen Völkerrechtstitel gibt, warum das seit diesem Jugoslawien-Zerlegungskrieg so Konjunktur bekommen hat in der UNO-Diplomatie. Und steige erstmal gleich mit dem zweiten Kapitelchen unter Syrien ein. Was sind denn, unterschieden von diesem moralischen Feindbild, die Gründe, die wirklich die Feindschaft abgeben, die dagegen den Staat Syrien und seine Regierung ausgetragen wird? Da möchte ich wieder auf was in der Öffentlichkeit aufmerksam machen, weil das schon bemerkenswert ist. Erst schürt sie immer dieses moralische Bild, und dann teilt sie den Menschen eigentlich, den Lesern oder Fernsehzuschauern, schon sehr viel davon mit, wie viele auswärtige Interessenten und Mächte in dieser Metzelei in Syrien engagiert sind. Um welche Interessen von denen es geht, die sie durchsetzen wollen, welche Interessen von auswärtigen Mächten dort geschädigt und ruiniert werden. So gesehen kriegt man eigentlich mitgeteilt, dass sogar diese Formulierung "in Syrien herrscht Bürgerkrieg" die Sache streng genommen gar nicht trifft, weil es eine längst von außen im Wesentlichen genutzte und vorangebrachte Auseinandersetzung zwischen auswärtigen Interessenten ist. Und dass es an den USA liegt, an ihrem Interesse an diesem Fall, dass Syrien eben nicht ein interner blutiger Machtkampf ist und bleibt und insofern eigentlich sehr fern von uns ist, dass es an der massiven Interessenahme der USA liegt, dass das zu einer solchen Affäre geworden ist und wird, auch das ist in gewisser Weise jedem klar. Und der politisch interessierte Zuschauer und Zeitungsleser erfährt auch eine Sprachregelung, warum das so ist, warum es zu dieser weltpolitischen Interessenahme der USA an so einer Auseinandersetzung in Syrien kommt. Das Argument heißt, das passiert nun mal im Nahen Osten. Und dieser Nahe Osten ist nun mal eine, das ist jetzt die Sprachregelung, strategisch wichtige Region. Und damit soll einem schon klar sein, dass das ein Gegenstand der Interessennahme der USA und ihrer Bündnispartner ist. Versuchen wir mal ein bisschen zu erklären, heißt es denn eigentlich, der Nahe Osten ist eine strategisch wichtige Region? Ich fange mal ein bisschen provokativ an und sage, ja, da geht es ums Öl. Provokativ deswegen, weil ich mich jetzt gleich von dieser Vorstellung, aber ohne sie wegzuschmeißen, weiter bewege. Es gibt nämlich eine ganz falsche Auffassung von diesem, da geht es ums Öl, und die heißt, es geht bloß ums Öl. Eine ganz ärgerliche Form dieses es geht bloß ums Öl liegt immer bei Friedensbewegten vor, die Kriege damit denunzieren wollen. Die sagen, da geht es ja bloß ums Öl, so als ob ihnen schwer andere Kriege, bei denen es um Höheres geht, einleuchten würden. Also das ist eine falsche Vorstellung, und das ist übrigens schon gleich deswegen eine falsche Vorstellung, da geht es bloß ums Öl, weil es ums Öl geht. Denn wenn es ums Öl geht, so steige ich mal ein in meine drei Schritte, dann geht es ja immerhin in dieser Region Nahe Osten noch um den Treibstoff des weltweiten Kapitalismus. Diese Rolle hat das Öl bislang nicht verloren, und wenn ich den Zeitungen trauen kann, wird es die auch so schnell nicht verlieren. Es geht um den Treibstoff des Kapitalismus. Wenn das der Punkt ist, dann geht es aber zweitens, und das ist auch erkennbar, den USA in dieser Region gleich um mehr als bloß ein reibungsloses Ölgeschäft. Dann ist die Stellung dieser Weltmacht zum Nahen Osten gleich der an sich selbst erteilte Auftrag dafür, Kontrolle zu haben über alle politischen Mächte in dieser Region, bis hinein in ihr Innenleben. Und wenn ich sage, über alle politischen Kräfte in dieser Region, dann sind damit sowohl Staaten als auch nicht staatlich verfasste politische Kräfte gemeint. Das ist dann zweitens der Standpunkt einer amerikanischen Kontrollmacht, Kontrolle über alle politischen Kräfte in einer Region, die auf diesem Stoff irgendwie sitzen. Und dann ist das die Kontrolle, die vollständige Kontrolle über alle politischen Kräfte in dieser Region zu haben für die USA. Drittens, das Anliegen, dass sich damit die USA ja dann gar nicht nur im Nahen Osten, sondern im Nahen Osten für die ganze Welt als eine unhintergehbare Schutzmacht für alle Staaten dieser Welt aufstellen und unverzichtbar machen, die mit Öl eben ihr nationales Wachstum, ihren nationalen Kapitalismus betreiben, die ihre nationale wirtschaftliche Machtgrundlage mit dem Stoff aus dieser Region betreiben. Dann stellen sich die USA im Nahen Osten mit ihrem Kontrollanspruch als Schutzmacht auf, die bis ins ferne China eine unhintergehbare Macht für die nationale Machtbasis auch dieses chinesischen Staates und Konkurrenten ist. Das so ungefähr müsste man sich durch den Kopf gehen lassen, wenn dieses mit dem Nahe Osten ist eine strategische Region, nicht bloß so eine komische politologische Phrase bleiben soll. Und jetzt komme ich auf Syrien. Exakt diesen für den Nahen Osten auf diese Weise spezifizierten Führungsanspruch der Weltmacht USA stört dieses Syrien, so wie es sich unter den Assads mit seiner Staatsräson, mit seiner Art Staat zu machen im Nahen Osten aufgestellt hat. Das stört Syrien übrigens nicht erst, seit es dort jetzt bürgerkriegsmäßig kracht. Syrien ist ein Störenfried für den amerikanischen Kontrollanspruch über diese Region mit seinem nationalen Standpunkt, mit seinem expliziten nationalen Standpunkt, einen eigenständigen nationalen Machtaufbau gerade gegen diesen amerikanischen Unterordnungsanspruch zu betreiben. Auch einen nationalen Machtaufbau zu betreiben gegen den im Nahen Osten stationierten unverbrüchlichen Waffenbruder der USA, gegen Israel. Das ist das, womit sich Syrien zum Störenfried für den Anspruch der USA in dieser Region einleitend macht. Es bleibt nämlich nicht dabei. Syrien macht nicht nur eine solche Staatsräson, lässt sich davon übrigens auch von verlorenen Kriegen gegen Israel nicht abbringen, sondern es besorgt sich für diese Staatsräson, für diese Bemühung, sich national als Staat aufzustellen, eine materielle Rückendeckung bei Gegenspielern der Vereinigten Staaten von Amerika. Traditionell bei der Sowjetunion, aber dann im Gefolge eben bei Russland. Und das ist das Zweite, womit sich dieser Staat als Störenfried gegen den amerikanischen Kontrollanspruch gegenüber dieser Region betätigt. Und dann auch das noch. Syrien bezieht sich auch noch auf den Iran in der Region als eine verbündete Macht, bemüht sich darum, mit dem Iran gemeinsam eben eine solche eigenständige, dem Unterordnungsanspruch der USA widerstehende Linie zu vertreten. Und der Iran ist, da komme ich nachher drauf zu sprechen, der Staat, den die USA überhaupt als den entscheidenden Störfall in ihrer Nahostordnung markiert haben. Das gibt den Ausschlag. Das gibt den Ausschlag für eine Entscheidung in den USA. Und das ist eine Entscheidung gewesen. Die USA entscheiden sich im Nahen Osten, in dieser, so heißt das dann manchmal auch, sensiblen Gegend, dass der Machtkampf in Syrien nicht etwa eingehegt und gedämpft werden muss, wegen sensibler Gegend, strategische Region und so, sondern sie entscheiden sich, der muss gegen die Assad-Regierung, gegen diese Sorte Staat machen in Syrien, entschieden werden. Und dass die USA damit, wenn sie diesen Machtkampf gegen den jetzigen Staat Syrien zur Entscheidung bringen, gleichzeitig auch noch für den Iran einen Pfeiler in dieser Region stürzen, Daraus machen die USA überhaupt keinen Hehl. Das gehört zu den Gründen dazu, warum sie zu dieser Entscheidung kommen. Übrigens auch aus den Ausweitungen des Gemetzels in Syrien. Zum Beispiel, dass der Libanon langsam aber sicher wieder sich zerlegt. Ziehen die USA stur die Konsequenz, dass das erst recht klar macht, dass dieser Störenfried Syrien zum Sturz gebracht werden muss. Dass auf der anderen Seite Russland dadurch geschädigt wird. Geschädigt wird in einem Staatsinteresse, das für Russland seinerseits ein strategisches Staatsinteresse ist. Auch das wird ja eigentlich in unseren Medien dann wieder gar nicht verschwiegen, sondern wird den moralisch aufgehetzten Lesern dann doch nahegebracht. Das weiß man. Dieses Syrien ist für Russland der einzige Stützpunkt im Nahen Osten. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Es ist auch der einzige Stützpunkt, den Russland überhaupt außerhalb des ehemaligen Sowjetunion-Gebiets noch hat. Es ist so etwas wie ein Restposten des Machterbes von dieser alternativen Weltmacht Sowjetunion. Und das wird einem ganz kühl erläutert in den Medien, dass der mit dem Assad-Staat auf der Kippe steht. Und dass deswegen Russland sich hinter diesen Staat stellt, was übrigens heißt, dass sich Russland sehr bedingt, nämlich vom Standpunkt seines weltpolitischen Interesses, hinter diesen Staat stellt. Aber das bekommt keine Rücksichtnahme in der westlichen Politik. Die amerikanische Regierung hat, dafür war immer die Clinton zuständig, den Russen eine ganz klare und total vergiftete Alternative vorgetragen. Solange sie sich hinter Assad stellen oder auch nur die Frage als innersyrische Frage erledigt sehen wollen, wurde Russland in der Weltdiplomatie als Mittäter des Völkermords von Assad denunziert. Oder hieß die Alternative, Russland bewährt sich als eine, so hieß es, verantwortungsbewusste Macht in Syrien, indem es eben seinerseits dazu beiträgt, den Machtwechsel dort voranzubringen. Das wäre eine verantwortliche Tat als russische Weltmacht, die auch Gnade in Amerika fände, wenn Russland seinen eigenen Stützpunkt ruiniert, also in dieser Gegend zum letzten Mal als Großmacht eine Rolle spielt. Gegen Syrien, das ist ein wesentlicher Punkt dieser Feindschaft, die dort wirklich das Geschehen bestimmt. An Syrien und auf Kosten von Syrien vollstrecken die USA im Nahen Osten richtig gehend zwei Prinzipien ihrer Sorte Weltmacht. Das eine Prinzip ist, sie erledigen einen Staat, der sich herausnimmt, sich auf eine alternative Großmacht zu den USA als alternative Schutzmacht zu stützen und sich damit dem Anspruch der USA zu entziehen. Das ist das eine Prinzip, das an und gegen und auf Kosten von Syrien dort vollstreckt wird und im Übrigen immer dann auch eine Botschaft über Syrien hinaus an die Staatenwelt ist. Das zweite Prinzip ist, die USA setzen den Monopolanspruch der USA, auf diesen Weltmachtstatus einer Schutzmacht für andere Staaten, als Kontrollmacht über andere Staaten, regelrecht gegen Russland durch. Das ist dort eine weitere Etappe des Erledigens von alternativer, von konkurrierender, vielleicht gar nicht mehr alternativer, von konkurrierender Rolle Russlands als gleichartige Macht zu den USA, die Schutzmachtfunktion und Kontrollmachtfunktion für und gegenüber anderen Staaten innehat. Komme ich zu meinem dritten Kapitelchen in Sachen Syrien. Was kann man eigentlich da lernen, wie die USA ihre Weltmacht durchführen? Wie sie Führungsmacht praktisch werden lassen und umsetzen? Da gibt es nämlich durchaus eine gewisse Aktualisierung des Vorgehens unter Obama zu studieren. Der Einstieg ist der, die USA greifen sich diesen Aufstand, den es da in Syrien gibt. Und überführen ihn, da kümmern die sich drum, darum bemühen die sich, in eben einen offenen Machtkampf um die Staatsmacht. Und sie lenken die Entscheidung dieses offenen Machtkampfs um die Staatsmacht, indem sie von Anfang an, ehe irgendetwas dort entschieden ist, in der Welt der Diplomatie, in der Staatenwelt, einen Sieg der Assad-Regierung unmöglich machen, ihn in der Staatenwelt diplomatisch sabotieren. Die USA denunziert in der Staatengemeinde jeden Rechtsanspruch dieser Regierung dort, den die immer wieder versucht und kommt damit überhaupt nicht durch, dass sie wie jeder Staat dieser Welt ihr Gewaltmonopol verteidigt gegen irreguläre Gewalttäter, die sie Terroristen nennt. Aber es gibt einen Staat auf der Welt, der kommt mit der Terrorismusdefinition nicht durch. Syrien. Das denunzieren die USA und sorgen im arabischen Staatenumfeld über die UNO und in ihrer Bündnisstaatenwelt dafür, dass die Legitimität dieses Staates als Staat diplomatisch schon erledigt ist, ehe der militärische Machtkampf überhaupt zu einem Ende gekommen ist. Die USA sorgen aber auch praktisch für die Offenheit dieses Machtkampfs. Nach der materiellen Seite, das ist übrigens wieder kein Geheimnis, erledigen das die Golfstaaten und Saudi-Arabien. Mittlerweile auch massiv die Türkei. Die sorgen mit Propagandasendern, mit Kommunikationsmitteln für diese Aufständischen oder für diese Rebellen, für diese sich bildenden Milizen und diese freie syrische Armee, wie sie sich nennt, mit Rückzugsräumen für die Kämpfer und mit immer potenteren Waffen dafür, dass die tatsächlich in die Lage kommen, der Regierung in Damaskus eine offene militärische Machtfrage aufzuzwingen. Ich glaube, das erfährt man übrigens alles nur, weil das eben ein im Westen gebilligtes Engagement dieser Staaten ist. Das ist das Engagement der arabischen Staaten, das in den USA und im Westen ausdrücklich begrüßt wird. Darin steckt eine bemerkenswerte Methodik amerikanischen Vorgehens, das diese Staaten erledigen zu lassen. Das ist wirklich eine Methode imperialistischer Führung. Die USA schaffen da in Hilfsdiensten für die von ihnen für erforderlich gehaltene Frontbegradigung im Nahen Osten. In Hilfsdiensten dafür schaffen sie für die Golfstaaten und Saudi-Arabien, auf die Türkei komme ich gleich kurz extra zu sprechen, richtig Raum für ihre Ambitionen in dieser Region zu interventionsberechtigten Regionalmächten aufzusteigen. Sich machtpolitisch aufzubauen, als Golfstaaten, als Saudi-Arabien gegen den von ihnen besonders verhassten Machtkonkurrenten Iran. Und das ist eine interessante weltpolitische Methode der USA, das zu berechtigen, das hat nämlich, das ist die Schönheit daran, wenn sich diese Staaten mit diesen machtpolitischen Ambitionen wirklich aufstellen, in der Konfrontation insbesondere gegen Iran, die Kehrseite, dass diese Golfstaaten und Saudi-Arabien dann die amerikanische Schutzmacht in dieser Konfrontation unbedingt brauchen. Also sich von ihrer amerikanischen Schutzmacht dann auch anhören müssen, an welche Begrenzungen, Bedingungen und Aufträge sie für diese Staaten die Lizenz knüpft, im Nahen Osten als solche militärische Einfluss- und Regionalmächte tätig zu werden. Dafür hat der Gegenstandpunkt die schöne Formulierung, also für dieses amerikanische Vorgehen hat der Gegenstandpunkt die schöne Formulierung weltpolitisches Franchising gefunden. Und wie in dieser Management-Methodik knüpfen die USA eben an die Lizenz, sich da eigenständig als Macht außerhalb der eigenen Grenzen im Nahen Osten wütend zu Werke zu machen. An diese Lizenz, an die Golfstaaten und Saudi-Arabien, immer gleich den Auftrag dazu, dass dazu natürlich gehört, dass sie gefälligst in Syrien die Kämpfer zu sortieren haben. Die USA wissen nämlich, wer da zu Werke geht. Die, die da kämpfen, die kennen die US-Strategen aus Afghanistan. Da haben sie die schon mal bekämpft. Jetzt bekämpfen sie sie in Libyen. Aber die sind ja schon wieder umgezogen und sind jetzt in Syrien unterwegs. Damit rechnet eine Weltmacht und macht es ihren Franchise-Nehmern eben zum Auftrag, in dieser Frage früh genug sowieso immer alles unter Kontrolle zu haben und die Sache so zu steuern, dass am Schluss so sortiert wird, dass die richtigen, die man in Syrien gebrauchen kann, waffenmäßig von denen geschieden werden, die man auf Dauer da gar nicht haben will. Ich rede nicht darüber, ob das gelingt, sondern ich sage was, wie da die Methodik amerikanischer Führungsmacht läuft. Kurze Bemerkung zur Türkei. Bei der Türkei läuft eigentlich auch dieses Muster amerikanischer Politik mit der Besonderheit, dass es bei der Türkei regelrecht zu einem Linienschwenk in der Sorte Regionalmachtpolitik der Türkei geführt hat. Die hatten sich ja aufgestellt und haben da übrigens an dieser Arabellion, neue Staaten kommen auf, einige lohnende Perspektiven für die Türkei sich erspekuliert. Sie hatten sich da aufgestellt als die kommende Regionalmacht im Nahen Osten und sich dabei darauf gestützt, dass sie ohnehin eine ziemliche militärische Übermacht verglichen mit den anderen Staaten sind, vor allem aber in den letzten Jahren zu einer ökonomischen Übermacht herangewachsen sind, die mit solchen Angeboten, um uns kommt ihr nicht herum, wenn aus euch wirtschaftlich was werden soll, dort sich sehr viel Einfluss versprochen haben und auch ihn eingefädelt haben. Diese regionalimperialistische Politik der Türkei, die trug den eleganten Namen sehr friedlich. Die Türken können auch schwindeln, wenn es um Diplomatie geht. Null Probleme mit allen Nachbarn. Ich will sagen, alle Nachbarn in der Tasche haben. Und diese Art, sich dort aufzustellen, ist durch den kriegerischen Ruin ihrer eigentlich schon ganz gut beherrschten Machtsphäre zum Umdisponieren so gesehen genötigt gewesen. Aber die Türkei macht daraus gleich eine Kehrtwende im Sinne einer Offensive. Sie probiert die Alternative, naja, wenn das so ist, dann machen wir uns als Frontstaat zur wichtigsten Macht in dieser Region. Dann machen wir uns zu der Macht, an der sich die Kriegslogistik in Syrien, die Kriegsführung in Syrien, die Frage, wer kommt denn dann am Schluss als politische Macht da heraus, dass sich das alles auf türkischem Territorium unter türkischer Kontrolle, also mit türkischer Vormacht entscheidet. Und das macht die Türkei mit dem Standpunkt, dafür hätte sie doch eine unverbrüchliche Rückendeckung bei den wirklich entscheidenden Mächten bei diesem Gemetzel, bei den USA, weil die Türkei ja NATO-Land ist. Die Türkei kriegt da auch eine Rückendeckung, aber sie kriegt nicht, bislang jedenfalls nicht ganz, was sie sich davon eigentlich verspricht. Immer wieder versichern amerikanische und auch Westerwelles der Türkei, dass die Solidarität gegenüber der Türkei unverbrüchlich ist, dass aber die Türkei nicht die Macht ist, die darüber zu befinden hat, wann da zum Beispiel ein NATO-Fall eintritt und die Sache von der NATO dementsprechend behandelt wird. Merken die türkischen Politiker schon, dass es einen kleinen Unterschied macht, ob man Regionalmacht gegen Syrer ist oder ob man Führungsmacht gegenüber einer Macht wie den USA für sich einklagen möchte. Was entscheidend für das amerikanische Vorgehen ist, ist ja klar von dem her auch, was ich gesagt habe, worum es in dieser Feindschaft da dann am Ende geht, ist es die USA, jeden konkurrierenden Einfluss Dritter, allen voran eben Russlands und Chinas neutralisieren. Und das haben sie so gemacht und machen sie so, dass sie über die UNO, aber auch neben der UNO, alle von den Weltmächten beschlossenen Ordnungsmaßnahmen wie diesen Annan-Friedensplan oder die Genfer Vereinbarung in Sachen Syrien sofort einseitig gegen Assad ausgerichtet haben. Es geht, kommt auf Einigung an, steht dann in so einem Dokument, und sofort schieben die USA an, Einigung geht nur ohne Assad. Parallel dazu heizen sie halt die Assad-Gegner auf und sorgen eben dadurch dafür, dass eine Einhegung beider Konfliktparteien, wie es die Russen machen möchten, nicht geht. Und ruinieren also schon vor jedem Kriegsergebnis, allein durch den andauernden Krieg da, den praktischen Einfluss Russlands. parallel stellen sie Russland weltpolitisch ins Abseits und haben damit sehr viel Erfolg, insbesondere weil es eben den USA gelingt, ihr Anliegen gegen Syrien im Staatswillen der arabischen Nachbarstaaten zu verankern. Ja, was merkt man da? Über die Methodik amerikanischer Führungsmacht. Die USA entscheiden da alles. Aber sie entscheiden das bislang so, dass sie sich nicht in die Lage bringen lassen, sich auf einen konkreten Regime-Change in Syrien festlegen zu lassen. Dass sie sich in die Lage bringen, die für eine der Streitparteien, also gegen eine der Kampfparteien in Syrien, ist die amerikanische Parteinahme vollkommen klar. Aber für eine der dortigen Kampfparteien, darauf begeben sich die USA nicht herunter, dafür sich zur Partei zu machen. Das ist ein etwas anderes Vorgehen, als es zum Beispiel der Bush noch gemacht hat, der Bush 2. Dann in so einem Fall zu sagen, der Regime Change muss sein, Amerika steht für ihn ein und jetzt scheidet daran Amerika, die ganze Staatenwelt in Willige und Böse, die den Feind unterstützen. Das vermeidet die Linie von Obama. Die nötigt die ganze Staatenwelt dazu, die regionale, aber auch die entferntere, sich einzustellen auf etwas, was da zielstrebig vorankommt, nämlich das herrschende Regime in Damaskus wird unhaltbar und für alle unbrauchbar gemacht. Und dazu müssen sich jetzt die Staaten, zu diesem Kriegsgeschehen, müssen sich die Staaten mit ihren Interessen aus Eigeninteresse verhalten und bekommen zu spüren, dass für jede mögliche Entscheidung der Wille der USA unhintergehbar ist. Damit sind alle Staaten auf die Amerikaner als die entscheidende Führungsmacht ausgerichtet. Dieses Vorgehen gilt sogar für die kämpfenden Syrer vor Ort. Komme ich nochmal zurück auf meine Polemik gegen dieses Gequatsche in der Öffentlichkeit, dieses verlogene Tränenvergießen für menschliche Opfer. Dieses Vorgehen der USA verheizt die Anti-Assad-Leute in Syrien. Ganz berechnend als Kanonenfutter in einer Art Test darauf, wer sich da vielleicht in einer Art und mit einer Linie durchsetzt, dass es dann die Anerkennung, die diplomatische Anerkennung Amerikas als das neue Syrien bekommt. So als dafür verheiztes Kanonenfutter kommen die Menschen in Syrien vor. Ein praktischer Test auf eine noch gar nicht unbedingt feststehen müssende spätere Lösung auf eine brauchbare politische Kraft. Da haben übrigens die USA jetzt, das ist ja jetzt in den letzten Tagen passiert, eine neue Zwischenetappe erreicht. Denen ist es gelungen, diese Anti-Assad-Streithähne, die sich untereinander auch immer nicht grün sind, dazu zu nötigen, eine Neusortierung unter sich vorzunehmen und ein auch in Amerika genehmes gemeinsames Kommando, sagen wir mal, vorzuschlagen. Ob es das dann am Ende ist, ich lege da meine Hand nicht dafür ins Feuer. Sehr schön aber und richtig was klassisch Aufklärerisches über wie geht Imperialismus, konnte man aber dabei entnehmen, wie eigentlich diese Einigung herbeigebracht wird. Die Einigung, die Sortierung der Kämpfer und auch die Einigung hat sich einfach dadurch herbeierpressen lassen, durch die USA und ihre Freunde vor Ort, dass die diese syrischen Assad-Gegner immer mit der Frage konfrontiert haben, mit welchen Waffen wollt ihr denn eigentlich gewinnen? Mit welchen Waffen wollt ihr denn eigentlich gewinnen? Und dann liest man hinterher in der Zeitung, die haben sich gestritten und konnten sich nicht immer einigen, und dann liest man störrisch und hartnäckig widersetzte sich der syrische Nationalrat der Initiative Seifs, sie wäre fast daran gescheitert, dass der Nationalrat sich nicht mit der ihm zugedachten Anzahl der Sitze im neuen Gremium bescheiden wollte. Zudem versteckte sich der Nationalrat hinter dem Argument, und das ist wirklich schön, Seif habe ja keine konkreten Hilfszusagen der westlichen Unterstützer für Gelder und Waffen geben können. Daran merkt man, wer in so einer Opposition auf welchem Wege vom Imperialismus die Führung kriegt. Der dann derjenige ist, der die Waffen von denen kriegt. Das ist dann der zumindest vorerst ausgeguckte, brauchbare Chef in Syrien. So, das ist erstmal das, was ich zu Syrien vortragen will. Käme ich, wenn es jetzt nicht Diskussionsbedarf gibt, ja?
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, jetzt gerade zu dem letzten Punkt. Weil heute Morgen stand ja schon gerade in der Zeitung, dass die Franzosen das zum Anlass genommen haben, also dass sich da jetzt die Opposition ein Stück weit vereinigt hat, die als die offizielle neue Regierung anzuerkennen, die halboffizielle, was eine Rechtslage in Frankreich betrifft, nämlich die, dass jetzt die Franzosen offiziell Waffen liefern. Also gleich kommt wieder das raus, was du dir davor gesagt hast, kaum schaffen die Amerikaner dort irgendeine Lage, geben sie irgendwie herbei, ist das gleich die Grundlage für eine neue Konkurrenz von Führungsanwärtern, jetzt sogar auch die Franzosen, um die neue Lage und den Einfluss. Und schon wird die Situation vor Ort wieder ein Stück eskaliert. Und dann konkurrieren sie halt darum, wer den Ami-Auftrag, aber im eigenen Interesse entscheidend voranbringt.
Ja, das ist eine Erweiterung jetzt dieses Gedankens, den habe ich mir um der Überschaubarkeit meines Vortrags willen verkniffen, dass diese Sorte so einen betreuten Krieg als imperialistische Neuordnung zu betreiben, natürlich dann auch noch als Konkurrenz der imperialistischen Mächte abgewickelt wird, die sowas überhaupt machen. Habe ich mir verkniffen und habe alle meine schlechte Meinung auf die USA konzentriert.
Herr Sommer, die Frage, wie hast du das gemeint mit, es sei quasi eine Methode der Amis da hinten, nicht in dem Sinn einzugreifen, dass, also einerseits klar, einerseits ist der Gegner klar, aber die Zeit würden nicht methodisch in dem Sinne eingreifen, dass sie Partei nehmen für eine der Parteien, weil die Hansa hat ja selber gesagt, dass sie sehr wohl die Opposition da unten organisieren, eine Einigung unter denen herbeiführen. Und also insofern, dass die jetzt im Wesentlichen nicht eindeutig sich hinter einen stellen, liegt doch einfach daran, dass es in ihrem Sinn halt keinen gibt, den sie so unterstützen wollen. Also insofern ist mir nicht ganz klar, was du meinst mit, es wäre quasi eine Methode, dort nicht Partei zu ergreifen.
Damit meine ich Folgendes. Der Obama ist tatsächlich bei seiner ersten Wahl unter anderem mit einer Kritik am Bush an die Macht gekommen, die hieß, der hat Kriege geführt, die den amerikanischen Einfluss in der Staatenwelt nicht genährt, sondern gemindert haben. Und da hat er darauf hingewiesen, dass die Amerikaner tatsächlich unter Bush Kriege geführt haben, mit denen sie etwas sehr Gigantisches auf einmal erreichen wollten. Die sind reingegangen in solche Länder und haben den Regime Change regelrecht zu ihrer Sache gemacht, mit überlegenem Militär, und haben verlangt, dass daran sich alle näheren und ferneren Staatenmächte hinter Amerika stellen oder sich disqualifizieren als Gastgeber des Terrors oder zumindest luschen, die Amerika neutralisieren, ausmischen, schädigen muss. Und der Befund, der den Obama außenpolitisch unter anderem an die Macht gebracht hat, war: stattdessen hat sich die Weltmacht Amerika zu einer Partei in nicht so recht gewonnenen Kriegen für Bündnispartner, die fragwürdig sind, erniedrigt. Der Karzai ist einfach wirklich nicht tauglich als Leuchtturm amerikanischer Führungskunst. Stattdessen gibt es die Unzufriedenheit, Amerika hat nicht mal im Krieg in Afghanistan und auch im Irak so eindeutig eine unangreifbare Rolle gespielt, und es ist ihm eben auch nicht gelungen, dadurch die Staatenwelt hinter sich zu versammeln. Es hat kein Maule gegeben. Jetzt gibt es amerikanische Politik, die hat den vollkommen verharmlosenden Titel Leading from Behind. Das erweckt den falschen Anschein, als handle sich es um eine Politik des sich raushaltens und zurücklehnens. Oder sagen wir mal, der Mäßigung von Führungskunst auf die sanften Tipps eines Fahrlehrers auf dem Rücksitz. Das ist nicht die Wahrheit über das, was der Obama da macht. Was der Obama da macht, ist wirklich eine kriegerische Entscheidung einer solchen Machtfrage durch Franchise-Nehmer, durch Auftragnehmer und der Zuhilfenahme, aber auch unter Einspannen im Sinne von Ausrichten ihrer nationalen Ambitionen voranzubringen und sich immerzu zu jedem Stand des Gemetzels als die drüberstehende, letztinstanzliche Urteilshoheit zu etablieren, von der alle wissen, dass ohne deren Urteil nichts definitiv wird, die aber vermeidet, sich in die Niederung des zum Parteiwerdens in einer solchen Auseinandersetzung hineinziehen zu lassen, jedenfalls solange sie es für nicht erforderlich hält. Das wollte ich damit dargestellt haben. Als die Methodik mit all ihrem machtpolitischen Zynismus, dafür hat der Obama wahrscheinlich den Friedensnobelpreis verdient. Gut, dann noch ein bisschen was zum Iran. Über das Feindbild in der Frage sage ich nicht viel. Das hat was derartig offenkundig parteilich vorweg Festgelegtes, dass man da gar nicht mehr viel dran kritisieren kann. Das ist so klar, es gibt im Iran ein Atomprogramm. Und das steht in der westlichen Öffentlichkeit als unhintergehbarer Beweis, dass beim Iran nicht nur eine potenzielle Kriegsfähigkeit, sondern ein fix und fertiger, unerträglicher atomarer Kriegswille vorliegt. Während Staaten, die längst Atomwaffen haben, wie Israel und die USA, und die auch einsetzen, nicht immer so heiß wie in Hiroshima und Nagasaki, aber im Rahmen einer Militärstrategie, in der das immer die letzte Absicherung aller ihrer anderen, auch militärischen Vorgehensweise sind. Bei denen soll das der normale Mensch als Inbegriff von, im Fall Israel, Existenzsicherung und im Fall der USA als unser aller Friedenssicherung nicht nur akzeptieren, sondern geradezu schärfstens begrüßen. An diesem wirklich ein bisschen penetranten vorweg parteilich sein ist ja sogar unser Nationaldichter Günter Grass ins Straucheln geraten. Weil das fand er echt ein bisschen überspitzt und hat dann mit letzter Tinte seine Feder gespitzt. Da merkt man richtig, da ist nicht eine Analyse der Mittel gemacht worden. Und dann hat man sich den staatlichen Willen bei den Staaten angeguckt und hat dann erschlossen, ob es bei dem wirklich ein Kriegswillen existiert. Sondern die Parteinahme ist dem vorausgesetzt. Die Parteinahme für die USA und Israel auf der einen Seite und gegen den Iran auf der anderen Seite steht fest. Und die kleidet sich dann eben in ein solches Feindbild des islamischen Fanatikers plus Bombe. Kommen wir mal auf die wirklichen Gründe der Feindschaft, die gegen diesen Staat ausgetragen werden, zu sprechen. Mal vorweg methodisch, auch da liegt wieder Folgendes vor. Dieser Staat verstößt einfach gegen regionale und sogar weltweite Interessen der USA. Und die USA nehmen sich vor, das gegen diesen Staat durchfechten zu wollen. Am Iran das durchfechten zu wollen, damit auch was exemplarisch für die Staatenwelt durchfechten zu wollen. Was ist denn eigentlich der Störfall Iran für die USA? Sein Staat, der nutzt seine Öleinnahmen, nutzt sie für ein Stückchen weltwirtschaftliche Emanzipation in manchen Ecken seiner Ökonomie bis an die Grenze von so etwas wie einem Schwellenland. Aber er macht nicht nur das, ein Stück weltwirtschaftliche Emanzipation aus seinen Öleinnahmen, was ihn zum Störenfried der USA macht, ist vor allen Dingen, dass dieser Staat diese seine ökonomische Basis, seine so gesehen erfolgreiche Bewirtschaftung seines Volkes, zur Korrektur der US-Herrschaft im Nahen Osten einschließlich der militärischen Überlegenheit Israels über die ganze Region ausdrücklich nutzen will. Die Änderung dieser Kräfteverhältnisse im Nahen Osten gehört durchaus zur Raison dieses Staates Iran. Bis hinein übrigens sogar in seinen Staatsgeist. Also diese islamische Sittlichkeit ist für den Staat so etwas wie, ja, Anti-Imperialismus soll eine alternative Form des Verhältnisses von Volk und Staat soll verbürgt sein in diesem Land durch die Religion. Und dieser Staat nimmt sich das nicht nur vor, verschafft sich dafür nicht nur eine nationalökonomische Basis, er verschafft sich wirklich in der Region Nahen Osten Einfluss. Eben mit Syrien, im Irak und in Form von substaatlichen Waffenbrüdern wie dem Hisbollah. Eine Zeit lang war es auch noch die Hamas, aber die ist jetzt übergelaufen. Iran bastelt sogar über die Region hinaus an Bündnissen zu Schwellenländern, die sich in der amerikanischen Weltordnung mit ihrer nationalen Bilanz sehr schlecht untergebracht sehen. Oder auch nur schlecht untergebracht sehen. Leute, die auch gegen die Unterordnung unter die amerikanische Weltordnung als national nicht zuträglich aufbegehren. Wie das Venezuela von Chavez, ein bisschen sogar Brasilien. Was der Iran da macht, würde in amerikanischer Terminologie Machtprojektion heißen. Für die USA das Selbstverständlichste von der Welt. Das Wichtigste mit in ihrer Außenpolitik. Aber genau deswegen beim Iran unerträglich. Das bekämpfen sie an diesem Staat als unerträgliche außenpolitische und auch als Staatsräson und nennen diese Sorte Machtprojektion des Iran gleich mit dem Totschlägerverbotstitel, das ist Terrorismusunterstützung. Also illegitime Macht, auf die sich der Iran außerhalb seiner Grenzen stütze. Seine sehr bemerkenswerte Klarstellung der USA über ihre Weltmarktordnung. Die stellen am Iran klar, wer wie dieser Staat im Weltmarkt auch noch mit Öl Geld verdient, der darf damit nicht nach nationaler Rechnung seine Macht ausbauen, sondern der hat sich einzureihen bei den Mächten, die die USA als die Führungsmacht der Welt unterstützen. Die USA behandeln den Weltmarkt als eine amerikanische Erlaubnis, als eine US-Lizenz, die jeden daran teilnehmenden Staat auf die USA als Kontroll- und Schutzmacht verpflichtet. Jetzt weiß jeder, dieses Urteil über den Störenfried Iran fokussiert sich an dieser Atomfrage. Was ist denn das eigentlich für eine Frage? Was der Iran da macht und was die USA zur Unerträglichkeit erklären, ist, dieser Staat verschafft sich und natürlich damit seiner inneren und außenpolitischen Raison eine nationale atomare Basis, eine Rückversicherung seiner staatlichen Existenz und seines staatlichen Willens. In erster Instanz mal eben in Gestalt einer solchen atomaren Energiebasis. Das ist für sich schon das Programm eines Staates, bei den ökonomischen Grundlagen der Bewirtschaftung seiner Nation gegenüber auswärtigen Herren über Energiequellen frei zu sein. Deswegen legt sich ja auch oder hat sich auch ein deutscher Staat Atomkraftwerke zugelegt. Aber das Atomprogramm des Iran wird von den USA ja gleich in einer anderen Hinsicht ins Visier genommen. Nicht nur als diese wirtschaftliche Rückversicherung der Nation, sondern in anderer Hinsicht. Und da ist was ganz interessant. Die USA und alle ihre westlichen Bündnispartner argumentieren am Fall Iran, behaupte ich jetzt mal, mit der Wahrheit über nationale Atomprogramme. Das ist kein ideologischer Schwindel, wenn die sagen, wer ein nationales Atomprogramm als Staat fährt, der macht sich zu einer Schwellenmacht allemal, auch für eine atomare Bewaffnung, wenn er es für erforderlich hält. Wer den atomaren Brennstoffkreislauf als Technologie national beherrscht, verfügt im Wesentlichen auch über diese Fähigkeit, aus hinreichend angereichertem Uran, wenn es die Nation beschließt, auch Atomwaffen zu bauen. Mit dieser Wahrheit, die für solche Staaten wie die USA überhaupt der ganze Ausgangspunkt jedes Atomprogramms war. Die haben ja damit angefangen, mit Atomwaffen. Und dann haben sie festgestellt, man kann das Zeug auch als Tauchsieder benutzen und Wasser heiß machen und Strom damit herstellen. Mit dieser Wahrheit wird dagegen den Iran vorgegangen. Das Zweite, was auch als eine Wahrheit ist, die gegen den Iran eingewandt wird, ist, was eine atomare Bewaffnung für einen Staat im Fall des Falles wirklich ist. Die Vorstellung, die da für kleine Leute in der Presse verbreitet wird, kaum hätte der Iran so eine Bombe zusammengeschraubt, dann schmeißt er sie sofort auf Tel Aviv. Das ist Quatsch. Das ist einfach militärischer Quatsch. Und in den besseren Zeitungen schreibt das dann auch mal wieder einer von diesen notorischen Militarismusjournalisten wie dieser Rühle oder wie sie alle heißen. Das ist natürlich Quatsch. Nein, der Witz an der atomaren Bewaffnung, die beim Iran als nicht hinnehmbare Störung ins Auge gefasst wird, besteht darin, atomare Bewaffnungen verschaffen einem Staat eine Sorte militärische Abschreckungsmacht, die ihre Machtentfaltung auch in härteren Konfrontationen mit anderen Staaten dadurch absichern, dass dieser Staat mit einer letzten Waffe drohen kann, die einem potenziellen Gegner ein von dem nicht kalkulierbares, nicht ohne weiteres kriegsführungsmäßig beherrschbares Risiko androht. Und das verschafft einem mit Atomwaffen ausgestatteten Staat in der Konkurrenz der Staaten als militärisch bewaffnete Mächte einen besonderen Status. Und dass das die USA beim Iran unerträglich finden, ist wieder eine Lehre über die USA. Das zeigt nämlich, dass es zu dieser Weltmacht gehört, dass sie auf einen solchen militärischen Abstandgebot der amerikanischen Militärmacht gegenüber anderen Staaten auf dieser Welt besteht. Amerikanische Weltmacht sein, dazu gehört, dass man selbst als amerikanische Weltmacht ohne mit einem solchen unkalkulierbaren Gegenschlag rechnen zu müssen, mit einem solchen unkalkulierbaren Schaden rechnen zu müssen, jeden missliebigen Staat auch militärisch, wenn es sein muss, attackieren zu können und liquidieren zu können. Und diesem Abstandsgebot zur amerikanischen Weltmacht, dem darf der Iran nicht entkommen. Das ist da die Linie. Das drückt der Obama auch ganz klar aus, wenn er immer sagt, die USA werden beim Iran diese atomare Emanzipation verhindern. Das heißt übrigens gleich, die wollen nicht erst, wenn Bomben da sind, diese Bomben ausschalten, sondern die geben sich den Auftrag, die Fähigkeit zu einer solchen atomaren Potenz bei diesem Staat auszuschalten. Im Vorgehen gegen den Iran kehrt dabei Amerika die bisherige Diplomatie der atomaren Nichtverbreitung in seiner Logik um. Da gab es immer diesen Atomwaffen, den gibt es auch immer noch, Atomwaffensperrvertrag, diesen Non-Proliferation Treaty. Und der hatte diplomatisch folgende Logik. Wenn ein Staat auf Atomwaffenbesitz verzichtet, vertraglich, dann ist es so etwas wie ein Preis, den diese Nation leistet und sie erkauft sich damit im Gegenzug die von Mächten wie den USA gebilligte Durchführung eines nationalen Atomprogramms, ja dieser Atomwaffensperrvertrag besagt sogar, atomare Mächte stehen einem solchen Staat gegenüber in der Pflicht, ihm dabei zu helfen. Was die USA dem Iran abverlangen, ist als Bedingung überhaupt atomare Technologie zu betreiben, den Beweis zu erbringen, dass dieser Staat damit nicht fähig ist, zur Bombe zu kommen. Und das ist nach der Wahrheit dessen, was ein Atomprogramm ist, ein national unmöglicher Beweis. Denn wer eben ein Atomprogramm betreibt, ist nach Lage der Dinge fähig zur Bombe. Da merkt man aber, die USA fechten an den Iran gewissermaßen als erster Fall so etwas wie ein neues Regime in der Atomfrage über die Staatenwelt durch. Die USA wollen wirklich darauf hinaus, dass es ein zuverlässiges amerikanisches Regime über die nationalen Fähigkeiten von Staaten in ihrer Atomtechnologie gibt. Von außen, von ihnen zuverlässig beherrscht. Zivile Atommacht ist da das Prinzip, das die USA durchfechten. Der Iran ist in die weltpolitische Lage gekommen, dafür der prominente Störfall zu sein. Gibt es unter amerikanischer Weltmacht nur für zuverlässig auch in der Atomfrage abhängige Staaten? Und das soll eben nicht nur im Willen dieser Staaten verankert sein, in Gestalt einer solchen Vertragsverpflichtung, sondern das soll tatsächlich in der Dosierung ihrer atomtechnischen Fähigkeiten durch die USA und einer quasi technisch implantierten Kontrolle der USA darüber implantiert sein. Dass darauf die USA beim Iran, aber auch über den Iran hinaus aus sind, das sagt der Obama auch in dieser Form, er lässt es nicht auf ein Containment ankommen beim Iran. Das ist für den amerikanischen Führungsanspruch eine nicht hinnehmbare Schwächung. Containment hieße immerhin sowas, wie die USA mit der Sowjetunion jahrzehntelang gemacht haben. Diesen Staat mit US-Macht rundherum in der ganzen Staatenwelt isolieren, ihn umstellen mit einer überlegenen, im Ernstfall auch atomaren Militärkapazität und ihm mit totaler Vernichtung drohen, wenn er sich atomar rührt. Aber das ist ein Status der amerikanischen Kontrollmacht, über den die USA in diesem Fall und an diesem Fall exemplarisch hinausgehen wollen. Was sich die USA da vornehmen, wirklich die durchregierende Kontrollmacht über die atomaren Fähigkeiten anderer Staaten zu sein, das ist ein Führungsanspruch, der lässt sich durch die USA allein gar nicht erledigen. Der verlangt eigentlich, und das ist amerikanische Linie, so etwas wie ein Lieferantenkartell all der schon vorhandenen und diplomatisch anerkannten Atommächte auf dieser Welt. Und das ist schon wieder eine Sorte von hinterhältigem Antrag auf die weltpolitische Verantwortlichkeit der wichtigen Atommächte auf der Welt und Sicherheitsratsmächte auf der Welt, Russland und China. Die sprechen die USA am Fall Iran in einem Interesse an, das Russland und China durchaus haben. Als atomare Hefs sind auch das Staaten, die auf den Abstand zwischen sich und atomar nicht bewaffneten Staaten aus sind. Aber die wollen sich natürlich damit die Freiheit erkaufen, sich aussuchen zu können, mit welchem Staat sie zur Sicherung ihrer Machtinteressen auf der Welt eben dann auch mal atomare Beziehungen pflegen. Und da verlangt die USA, dass die Staaten Russland und China ihren Status als auch atomare Mächte auf der Welt, als Atomwaffenmächte, als Sicherheitsratsmächte, ernstlich herunterbringen auf den Status von Hilfskräften der USA in den von den USA neu angestrebten Kontrollregime über die atomaren Kapazitäten in der Staatenwelt. Einzutreten in dieses Lieferantenkartell und mit dem Eintritt in dieses Lieferantenkartell die Freiheit nationaler machtpolitischer Kalkulation in der atomaren Belieferung von staatlichen Partnern auf der Welt abzugeben. Das ist also wieder so ein Punkt, wo am Iran die USA gegen den Iran und auf Kosten des Iran mehr durchkämpfen als bloß was gegen den Iran. Kämpfen an diesem Staat für ein neues amerikanisches Monopol auf atomare Kontrolle in der Staatenwelt und sie kämpfen an der Veränderung des sie kämpfen um die Veränderung des Status der anderen Atommächte Russland und China, deren Einordnung und Zuordnung zu diesem Regime der USA. Komme ich zu meinem dritten Punkt, auch bei diesem Stoff. Wie machen die USA das? Und da ist die Methodik der Ausübung amerikanischer Weltmacht wirklich erstmal die, die USA stellen den Iran und damit die ganze Staatenwelt vor einen drohenden Krieg. Sie sorgen dafür, dass diese Kriegsdrohung beständig im Raum steht, dauernd eskaliert und dass alle Eskalationsstufen in dieser Frage in der Hand der Amerikaner bleiben. Und damit schaffen sie unumgehbare Fakten der Kalkulation erstens für den Iran und zweitens eben für die Berechnung aller Betroffenen und interessierten Staaten und drängen so auf deren Einordnung unter die US-Macht. Wie gehen Sie vor? Erstmal gegen den Iran. Sie machen ein von Jahr zu Jahr verschärftes Boykottregime. Und dieses Boykottregime trifft gar nicht nur das Verhältnis USA-Iran, sondern die USA machen ein Boykottregime, das erpresst die anderen Staaten auf der Welt zum Mitmachen bei diesem Boykottregime. Sie haben sich mittlerweile in den Boykott vorgearbeitet des Iran in dem allerwichtigsten Lebensmittel für Staaten auf dem Weltmarkt, beim Geld. Sie sperren dem Iran einfach den internationalen Geldverkehr und sowieso seine Konten. Und sie verlangen oder erpressen das Mitmachen der ganzen Staatenwelt bei diesem existenziellen Erpressen eines Staates, der mit Geld regiert und mit Geld den Weltmarkt benutzt. Sie erpressen die anderen Staaten dadurch, dass sie ihnen androhen, dass wer an diesem Abschnüren des Geldflusses für den Iran nicht mitwirkt, von dem Markt ausgeschlossen wird, auf dem eine kapitalistische Nation einfach unbedingt sein muss, damit bei ihr was kapitalistisch läuft, nämlich vom amerikanischen Finanzmarkt. Wer da nicht dabei ist, naja, da kann zur einfachen Reproduktion zurückkehren. Da lernt man richtig was über amerikanische Führungsmacht, wie sie funktioniert. Das gehört dazu. Das ist imperialistische Weltmacht. Dieses Land kann den friedlichen Schacher in der ganzen Welt zu einer Waffe militarisieren. Zu einer Waffe militarisieren gegen einen Störenfried in der Staatenwelt. Nun ist es nicht alles, was die USA gegen den Iran in Anschlag bringen, bei ihrem Vorgehen. Sie kombinieren diesen vormilitärischen Boykott der durchaus so dimensioniert ist, dass er den Iran in kriegsähnliche Notlagen an allen möglichen Ecken mittlerweile bringt. Sie kombinieren diesen vormilitärischen Boykott mit regelrechten kriegerischen Angriffen auf dieses Land. Und da lernt man übrigens auch, da haben sie ihr Spektrum erweitert, was sie jetzt alles können. Das sind übrigens nicht geheime, sondern ganz offene Kriegsakte der USA und Israels. Die fliegen Angriffe, das ist jetzt die militärische Mode, mit diesen Drohnen. Mit diesen unbemannten Spähfliegern, die immer gleich auch die Option eröffnen, auch mal wen abzuknipsen. Sie knipsen ja auch Leute im Iran ab. Sie erledigen auf offener Straße iranische Atomwissenschaftler und iranische Atommanager. Sie sprengen Militäranlagen im Iran. Und auch das lernt man dazu. Sie haben ein neues Feld der Kriegsführung entdeckt. Das ist der Cyberkrieg. Und indem sie irgendwelche Viren in Siemens Steuerungsanlagen mit einem Stick reintun, so heißt es, sorgen sie dafür, dass solche Gaszentrifugen des Iran, mit denen der sein Uran anreichert, zu einem Sicherheitsrisiko für den Iran werden. Diese Kombination von einem vormilitärischen Boykott, der den Iran schon mit Wirtschaftskriegsmaßnahmen in die Situation bringt, dass dieser Staat immerzu um seinen Bestand kämpfen muss, mit regelrechten militärischen Eingriffen in diesen Staat, betreiben die USA und konfrontieren damit den Iran dauernd mit der Frage, mit der Entscheidungsfrage, ob er das als Krieg nimmt und mit Krieg antwortet. Die USA haben in der Frage die Freiheit. Dem Iran wird dauernd diese Frage aufgemacht. Antwortet er jetzt darauf mit Krieg? Und für den Fall haben sich die USA mit ihren Bündnispartnern vor Ort längst überlegen, bewaffnet, aufgestellt und positioniert, sodass für den Fall eines Krieges eine überlegene amerikanische Militärmacht allemal vor Ort ist. Das ist eine mit Waffen und auch mit vormilitärischen Waffen hergestellte Kriegsdrohung als unumgehbare Ordnungsmaßnahme der USA, zu der sich nicht nur der Iran kalkulatorisch verhalten muss, sondern wieder alle Staaten dieser Welt. Alle Staaten dieser Welt, insbesondere eben auch die mächtigeren atomar bewaffneten, stehen vor der Frage, was würde für sie der Krieg dort bedeuten? Was ist ihnen die Vermeidung eines Kriegs im Nahen Osten, von dem man ja mitgeteilt bekommt, das wird kein Spaziergang? Was ist ihnen die Vermeidung eines Kriegs im Nahen Osten wert? Was ist sie ihnen wert? Erstens zu Lasten Irans, denn das ist die einzige von den Amerikanern gelassene Alternative, wie dieser Krieg zu vermeiden geht. Man nötigt Iran zum Einknicken. Zweitens zu Lasten von ihrem Einfluss. So geht da amerikanische Weltmachtpolitik mit dem Mittel eines angedrohten und gekonnt auf diese Ordnungsfunktion hin eskalierten und manchmal auch wieder ein bisschen deeskalierten Kriegsdrohungsszenario. Wieder eine Lehre über die USA. Das gehört zu einer solchen amerikanischen Weltmacht dazu. Die Fähigkeit und auch der Wille, zu einem solchen vormilitärischen Einsatz von Krieg in der bis zuletzt ausgereizten Logik von Abschreckung. In dieser ausgereizten Logik von Abschreckung um die amerikanische Überlegenheit kann keiner drumherum. Der Iran sowieso nicht, aber auch die anderen. Also muss man sich auf die USA in dieser Frage einlassen. Vielleicht nicht gleich klein beigeben, aber einlassen. Und dieses Vorgehen der USA, vormilitärischer Einsatz von Krieg in der Logik von Abschreckung, das unterstellt natürlich auf Seiten der USA, sonst ist es nicht zu haben, die unbezweifelbare Bereitschaft, den Krieg auch zu führen. Und natürlich die glaubwürdig hingestellte Überlegenheit für den Fall eines solchen Krieges. Das meint eigentlich dieser vom Obama wörtlich übernommene Spruch von Bush 2, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Und das ist die Methodik dessen, was den Weltfrieden der USA im Letzten ausmacht. Und damit bin ich auch mit dem Iran erstmal durch. Ja.
Und was du hier da geschildert hast, oder Iran und Syrien, für mich als eine Person, die auf den Weg gekommen ist, ist Zustand, weil ich das so grafische Beschreibung der Situation. Aber warum die Situation entstanden ist, ohne warum die USA, weil der letzte Satz von mir, im Fall Pakistan nicht so reagiert. Pakistan ist auch Atommacht geworden. Wir wollten am Anfang Amerikaner und Europäer ein bisschen harte Argumente beikostieren, aber letztendlich hat das diskutiert, ja, dass Pakistan als Atommacht bleibt. Aber im Fall von Iran sind westliche Länder anders reagiert. Warum wollten die nicht Iran als Atommacht akzeptieren? Warum? Das ist die Frage. Iran ist im Nahen Osten größtes Land, wirtschaftlich auch größtes, und Anzahl der Bevölkerung auch, technisch wirtschaftlich auch. Das Land produziert Flugzeuge, Militärflugzeuge, Kontinentalraketen, Satelliten, Autos, sowas. Iran tut aus, die Autosachen im Nahen Osten. Einfache PKW sogar. Vielleicht auch Kämpfer. Iran war immer ein sogenannter Sub-Imperialismus im Nahen Osten gewesen. Seit mehreren hundert Jahren. Im Laufe der Geschichte haben westliche Länder teilweise und zeitweise diese Führungsmacht, dieser Sub-Imperialismus, akzeptiert teilweise und zeitweise nicht. Im geheimen Gespräch, die jetzt zwischen Iran und 5+1 möchte, gab es sogar Verhandlungen darüber. Und Iran hat sogar deutlich vorgeschlagen, wenn die westlichen Länder meine Führungsrolle im Nahen Osten akzeptieren, dann Iran ist bereit, darauf zu verzichten, Atombomben auszubauen. Also, dafür, was ich nicht bei der Analyse gesehen habe. Zweitens, man sieht es bei Syrien und Iran und vorher auch beim Saddam Hussein. Israel als große Kaserne der Amerikaner im Nahen Osten wurde nie, die Sirten, das ist nie von dem, in diesem Raum akzeptiert. Und Iran, Israel darf, zumindest die Säufung der Symbole haben, und die Länder, oder die Regime, und die Begegnungen, wo er dann in der Saddam war noch, weil ich habe ja sogar 400 Skotraketen, alte Skotraketen nach Israel geschickt, die damals beim zweiten Krieg gesehen haben. Syrien war das letzte, direkt liegende Frontland gegen Israel. Und danach kommt noch ganz kleine Störungen wie Hezbollah, was von Irak unterstützt wird durch die geografische Tunnel, sagen wir so, ja. Und das sind die auch andere Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Israel und die Rolle von Israel als einem, sagen wir, nur sichere, zuverlässige Partner von Amerikanern, wie alle anderen Länder. Die werden nicht als zulässige, was? Da war Saudi-Arabien nicht. Mubarak war nicht, was? Zuverlässig und sicher. Ja. Israel ist das einzige sichere, zuverlässige Staat von Amerikanern, als Zivilisation. Zur Beherrschung der Nahen Osten.
Also bei dem letzten widerspreche ich gar nicht. Ich will mal was zu dem Einstieg mit Pakistan und Iran mit dem Vergleich sagen. Es ist vielleicht gar nicht verkehrt, sich darüber mal folgenden Gedanken zu machen, damit man auch sich darüber im Klaren ist, wie ich da eigentlich argumentiere. Was ich dargestellt habe, war, was sind die maßgeblichen Gründe oder auch die entscheidenden Maßstäbe, die USA an die Staatenwelt heranlegen und woran sie die Staatenwelt beurteilen und was sie der Staatenwelt abverlangen. Das ist nicht in eins zu setzen damit, dass damit im Einzelfall alle historischen Entscheidungen der USA, wie sie Staaten da einordnen, damit schon erklärt werden. Die Maßstäbe sind damit erklärt und das war auch meine Hauptbeweisabsicht. Die Frage kann man wirklich aufwerfen. Warum akzeptieren die USA bei Pakistan atomare Waffen? Da kann sie übrigens historisch auch so aufwerfen, wie lange werden sie bei Pakistan noch atomare Waffen akzeptieren? Das ist ein Herunterbrechen amerikanischer Politik immer auf die Durchführungsebene und die hat was Historisches. Pakistan hat die Duldung und sogar ein bisschen die Förderung seiner atomaren Waffen bekommen, als Staat, der zuverlässiger als Indien an der Seite der USA gegen den Systemfeind Sowjetunion stand. So hat Pakistan diese Waffen mal bekommen. Pakistan ist heute ein zunehmend fragwürdig werdender Verbündeter der USA in Weltordnungsaffären viel niedriger gehängten Kalibers, sodass die USA Pakistan mittlerweile als unsichere Adresse für Atomwaffen allemal eingeordnet haben. Und sich übrigens über den Staatswillen Pakistan dort, wo die USA meinen, sie müssen auf dessen Landstrich was für ihre Anliegen bereinigen, schon seit geraumer Zeit gnadenlos hinwegsetzen. Also so gesehen würde ich sagen, das kann sich historisch ändern. Dann wäre allerdings die interessante Frage auf dem amerikanischen Entscheidungstisch, wie sammelt man Atomwaffen, die man einem Staat mal genehmigt hat, bei dem wieder ein. Bei Iran kommt eben das zusammen, dass die USA im Nahen Osten seit geraumer Zeit, nämlich genau genommen seit Ende der Sowjetunion, den Weltmachtbedarf haben. Da gebe ich dir wirklich recht mit deinen Überlegungen am Ende deiner Ausführung. In einer so wichtigen Region, mit der Unzuverlässigkeit dortiger Staaten für amerikanische Interessen, Zug um Zug aufzurollen. Die Zuverlässigkeit dieser Staatenwelt für Amerika herbeizuführen und koste es Krieg, wie im Irak. Ob das dann damit gelingt, ist wieder eine andere Frage. Und von diesem, jetzt in meinen Ausführungen schon historisch spezifizierten Ordnungsanspruch an diese Region ausbetrachtet, ist der Iran doppelt unerträglich für Amerika. Erstens, weil er sich nicht einordnen will, und zweitens, weil der aus dem erneuerten Einordnungsprogramm der USA erst recht Gründe entnimmt, sich dagegen zu stellen. Dann kommt aber hinzu, dass an diesem Störenfried die USA, jetzt haben sie ihn schon als Störenfried definiert, wirklich über diesen Staat hinausgehende Neuordnungsbedürfnisse in der Staatenwelt erledigen wollen. Das wollte ich ausgeführt haben mit, das ist der Einstieg oder das Exempel für ein von den USA eigentlich in der ganzen Staatenwelt gewolltes atomares Regime. Also so habe ich argumentiert. Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, in der amerikanischen Ordnungspolitik ist es sozusagen sachzwangmäßig so, dass der Iran vor die Flinte gerät, sondern das ist eine Entscheidung. Dazu muss man eben mal sagen, wie stehen denn die Prinzipien amerikanischer Außenpolitik derzeit operationalisiert, als was hat Amerika im Nahen Osten zu erledigen da. Und dann entscheiden sie sich, dass das Entscheidungen weltpolitischer Art der härteren Tour sind. Das kann man an Syrien eigentlich sogar besser zeigen als Iran. Beim Iran haben die USA eigentlich, seit es diese Khomeini-Revolution gegeben hat, nicht einen Moment auch mal mit einer anderen Alternative des Umgangs großartig kalkuliert. Bei Syrien schon. Amerikanische Weltpolitik kann auch mal einen anderen Weg probieren. Einen Staat, der sich ihr nicht beugt, doch einzuordnen. Das haben sie bei Syrien probiert. Das war unter Bush den Ersten, der diesen Krieg, den ersten Krieg gegen Saddam Hussein geführt hat und die arabische Staatenwelt aufgefordert hat, ob sie sich nicht wie Israel, eine Ungeheuerlichkeit übrigens für Israel, das haben sie bis heute, glaube ich, nicht verdaut, ob die sich nicht wie Israel an die Seite Amerikas stellen wollen und zu einer Neuordnung des Nahen Ostens ihre Hilfsdienste beitragen wollen. Syrien hat mitgemacht gegen Saddam Hussein, natürlich aus nationalistischen Berechnungen. Syrien hat mitgemacht und allen Ernstes hat die amerikanische Weltpolitik für denselben Maßstab einordnen dieses Staates, zuverlässig machen und einordnen in die amerikanische Nahostpolitik, auch mal mit ein bisschen Angebot diesem Staat Syrien gegenüber operiert. Das Angebot hieß Land gegen Frieden. Das haben endgültig die Israelis bis heute nicht vertragen. Wirklich, es war die politische Linie, wenn sich Syrien den Amerikanern in dieser Region mindestens so zuverlässig wie Ägypten zu- und unterordnet, dann könnte Amerika mit seiner Macht darauf dringen, dass Israel die Golanhöhen an Syrien zurückgibt. Das ist anders ausgegangen. Syrien hat sich auf diesen Deal nicht in dem Ausmaß eingelassen, wie das Amerika verlangt hat, ist bei seiner anti-israelischen Linie geblieben, die auch nicht bloß die Golan-Geschichte im Auge hat, sondern einfach diese durchgesetzte Suprematie Israels im Nahen Osten nicht hinnehmen will und das Umgehen Israels mit den Palästinensern dafür immer wieder zum Argument macht. Das hat dazu beigetragen, dass die USA festgestellt haben, ist eigentlich ein falsches Wort, eine neue Bilanz gezogen haben und gesagt haben, ist und bleibt Störenfried. Also so geht es schon, ja. Es ist nicht in Stein gemeißelt, wie die USA Staaten ihrem Weltordnungsanspruch zu- und unterordnen. Und deswegen ist es auch nicht in Stein gemeißelt, dass Pakistan auf Dauer von den USA anerkannte Atommacht bleibt. Da habe ich eher den Eindruck, da ist das Gegenteil unterwegs. War das eine Antwort im Sinne der Überlegung?
Ja, ob es illegal und nur ein Versteck bestimmt von Korea und teilweise der sowjetische, ehemalige sowjetische Wissenschaftler gemacht. Und das heißt, Amerikaner haben nicht Pakistan einfach nur weggeholt. Okay, sagen wir mal, in der Pakistan sind irgendwie vielleicht gewusst und Augen zugemacht.
Jedenfalls wissen Sie es jetzt. Ja. Ja, das ist doch, woher wissen wir, du und ich, wir sind ja ganz normale Menschen, die so da unserem Alltag nachgehen, woher wissen wir das eigentlich von diesen atomaren Machenschaften? Das wissen wir von denen, die berufsmäßig zuständig sind, sowas unter Kontrolle zu behalten und es für ihre Politik für richtig befinden, einen dann auch mal darüber zu informieren, dass sie zu dem Beschluss gekommen sind, da müssten sie was neu unter Kontrolle nehmen. Dass mit einem Mal durch die westlichen Zeitungen der edle Khan aus Pakistan atomarer Schieber genannt wird. Das ist so etwas wie die öffentliche Öffentlichkeitsabteilung zu eben diesem amerikanischen Beschluss, die atomare Kontrolle über die Staatenwelt neu aufzurollen und in Ordnung zu bringen in ihrem Sinn. Deswegen wissen wir so einen Käse, sonst wüssten wir das nicht. War ja geheim.
Ja? Ja. Vielleicht noch was zur iranischen Atombombe. Es gab vor Jahren vom iranischen Oberhaus, dem Ayatollah Khamenei, gab es einen Faktor, also ein islamisches Rechtsurteil. Und da stand halt drin, dass die Herstellung von Massenvernichtungswaffen in Iran verboten ist. Und wer sich halt mit dem Islam auskennt, vor allem mit der schiitischen Konfession, der weiß, dass Rechtsurteile von Ayatollahs einen hohen Stellenwert haben. Deswegen ist es für mich persönlich im Fall des Iran von immer von der religiösen Seite einen Standpunkt haben, der Iran ein Gottesstaat ist, eine islamische Republik. Und durch dieses Rechtsurteil ist es für mich persönlich sehr unwahrscheinlich, dass der Iran an einer Atombombe baut.
Weißt du, das ist so eine Frage, da muss man wirklich sagen, so wie die Affäre jetzt steht, ist das vollkommen egal, ob das wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist. Aber ich sag mal, ich ordne es mal ein, wo diese Fatwa hingehört. Das war der Khamenei, ne, der die gemacht hat. Wo die hingehört, die gehört in Folgendes hin. Der Iran stellt sich doch auch in der Diplomatie auf den Standpunkt. Ihm steht als nationales Recht zu, wenn er den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben hat. Ja, der hat ja übrigens zwischenzeitlich sogar das erweiterte Kontrollregime der Internationalen Atomenergieorganisation, dieser IAEO, bei sich zugelassen. Also ist über die Verpflichtungen dieses NPT hinausgegangen. Dann steht ihm, wenn er das unterschrieben hat, durch seinen souveränen Willen, steht ihm aber auch das vertraglich verbriefte Recht in der Staatenwelt zu, ein Atomprogramm zu betreiben und von den USA im Prinzip sogar unterstützt bekommen. Das ergänzt der oberste religiöse Führer dieses Staates auch noch mit dem Schwur, es liegt in unserer gottesgerechten Staatsräson begründet, dass wir Atomwaffen nicht wollen dürfen. Das nutzt bloß alles nichts, wenn die USA bei diesem Staat zu dem Urteil gekommen sind, dessen nationalen Willen, dessen frei gewählten Beschlüssen, dessen aus seiner Staatsräson abgeleiteten politischen Linien, darf man nichts überlassen in solchen Fragen. Das ist gerade das Unerträgliche, dass dieser Staat, das ist das amerikanische Urteil über diesen Staat, das ist gerade das Unerträgliche, dass dieser Staat für sich beansprucht, was er macht, daraus bezieht er seine Rechtsgründe einzig und allein aus sich. Und da erinnern sich die USA historisch, auch das ist ein Argument in den USA, dass genau mit dem Argument die islamische Revolution den Ami-Freund Schah aus dem Land gejagt hat. Schluss mit diesem Ausliefern des national souveränen Entscheidens an Amerika. Ab sofort entscheidet der Iran seine staatlichen Ziele, seine staatlichen Mittel, sein staatliches Innenleben und seine nationale Außenpolitik ganz aus nationaler Souveränität und Rechtshoheit heraus und holt sich dafür nicht die Weisung in Washington ab. Das reicht. Das reicht, das macht für die USA diesen Staat so nicht hinnehmbar. Insofern ist diese schöne Fatwa vom Khamenei für die USA kein Argument zur Mäßigung, diesen Staat unerträglich zu finden, sondern sowas wie die Erinnerung daran, da haben wir es schon wieder. Der macht alles so, wie er es als Gottesstaat will. Und nicht, wie wir es wollen.
Ich muss ja den Amerikanern jederzeit seit der Fetwa revidieren. Jederzeit. Nach der
Ja, das ist immer so. Ja, was glaubst du denn, warum man einen Herrn, wenn man Staatschef ist, wofür man dann einen Herrn im Himmel braucht? Das war schon immer so.